Ihr Lieben, ich habe den Gottesdienst überschrieben mit in der Zwischenzeit. Ich glaube, die meisten von uns kennen Zwischenzeiten. In der Zwischenzeit was besprechen, in der Zwischenzeit vielleicht noch die Küche aufräumen, in der Zwischenzeit eben noch jemanden anrufen. Zwischenzeiten sind Überbrückungszeiten. Und es sind Zeiten, die überschaubar sind. Solange ich noch auf meinen Besuch warte, kann ich in der Zwischenzeit ja noch was erledigen. Es sind Zeiten, die nicht darauf angelegt sind, besonders lange zu dauern. Was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Und ich habe das am Anfang ja schon erwähnt. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Jesus ist da mit seinen Jüngern zusammen. Sie alle sind Zeuge seiner Auferstehung. Und jetzt erzählt Jesus ihnen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird noch kommen. Das feiern wir an Pfingsten in 2 Wochen. Sie alle wissen, die Jünger wissen, dass es jetzt die Zeit, wo Gott sein Reich aufbaut. Und wahrscheinlich kann sich keiner von ihnen das richtig vorstellen, was das genau heißt. Aber sie sind hoffnungsvoll, vertrauensvoll. Und das ist der Moment, wo Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen wird. Keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann. Lukas schreibt jedenfalls von einer Wolke, die ihn mitnahm. Und die Jünger stehen da, staunen, was passiert, blicken ihm nach in den Himmel. Es heißt dann in Apostelgeschichte: Als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Er wird so kommen, wie er aufgefahren ist. Ihr Lieben, was heißt das anderes, als dass wir in einer Zwischenzeit leben? Und eben nicht seit ein paar Minuten oder ein paar Stunden, die man irgendwie überbrücken kann, sondern seit etwa 2000 Jahren. Ist uns das eigentlich bewusst? Im Alltag ist es gut, dass Zwischenzeiten nicht so lange dauern. Das wäre echt anstrengend. Weil diese Zeiten nun mal auf etwas hinsteuern, was bald eintritt. Und solange das noch nicht eingetreten ist, sind wir in so einer Wartehaltung und stehen vielleicht auch unter einer gewissen Spannung. Was ist zum Beispiel, wenn eine Zwischenzeit sehr viel länger dauert als gedacht? Stellt euch mal vor, der Besuch, auf den ihr wartet, kommt nicht. Dann kann ich ja vielleicht noch was in der Zwischenzeit erledigen, was sonst liegen geblieben wäre, aber was dann? Vielleicht fallen mir noch ein paar andere Dinge ein, aber irgendwann wird es komisch. Man ist in so einer Wartehaltung. Vielleicht ärgert man sich sogar, dass der eigene Zeitplan nicht aufgeht. Und irgendwann kommt der Moment, wo man einsehen muss, dass der Besuch vielleicht gar nicht mehr kommt. Wir als Christen, die weltweite Christenheit, befinden uns seit 2000 Jahren in einer Zwischenzeit. Das ist eine lange Zeit. 2000 Jahre ist lange. Das ist nicht, okay, jetzt warte ich eine Stunde, der Besuch wird dann eh nicht mehr kommen. Das geht über Generationen. Wenn ich mir so manche Gemeinde anschaue oder auch so manchen Christen und auch mich selber, dann stelle ich fest, ich befürchte, wir haben uns damit abgefunden, dass der Besuch nicht mehr kommt. Ich hatte am Anfang des Gottesdienstes gesagt, ich würde gerne eine Lanze brechen für diesen Feiertag, Himmelfahrt. Und zwar genau deswegen. Uns muss klar sein, und das heute mehr als gestern, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Und dass diese Zwischenzeit gefüllt werden will. Und dafür kommt das Gebet des Paulus ins Spiel. Haben wir eben aus dem Epheserbrief gehört. Paulus war ein Mann, der für seine eigene jüdische Tradition vehement eingetreten ist. Er hielt die, die Jesus Christus nachgefolgt sind, eher für Spinner, für Unruhestifter, die seine eigene Tradition gefährden und sogar bedrohen. Und es war sein Ziel, diese Bewegung aufzuhalten und auch gewaltsam aufzuhalten, bis er selbst Jesus begegnet ist. Diese Begegnung hat für ihn alles verändert. Er hat Gott erkannt in einer Tiefe, die wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen können. Paulus hatte mit Stolz die Gemeinde Christi verfolgt, in der Überzeugung, dass er genau das Richtige tut. Und dann tritt Jesus ihm in den Weg. Und erst da hat Paulus erkannt, wer Jesus ist. Wer Paulus selbst, wer er in Jesus ist. Er hat erkannt, was echter Friede ist, was Freiheit ist. Er hat erkannt, wie bedingungslose und weltverändernde Liebe aussieht. Diese Erkenntnis war für ihn so elementar, dass er sagen konnte, alles, was ich vorher gemacht habe, diese ganze Verfolgung, was im Prinzip sein Lebenswerk war, alles, was da war, erachte ich jetzt für Dreck im Vergleich zu der Schönheit, die ich in Jesus Christus gefunden habe. Und dieser Paulus ist es, der für die Gemeinde bittet. Auch sie sollen Gott erkennen in dieser Tiefe. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott so zu kennen. Paulus weiß, wir können das nicht machen. Wir haben das nicht in der Hand. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür, der uns Weisheit gibt und Offenbarung, der unsere Herzen dafür öffnet. Aber Gott erkennen, das ist unsere Aufgabe. Und das sollte unser Gebet sein in dieser Zwischenzeit. Gott erkennen. Paulus nennt dann drei Bitten oder drei Aspekte, die deutlich machen, wo diese Gotteserkenntnis Auswirkungen haben kann, auf welche Bereiche unseres Lebens sie ausstrahlen kann. Der erste ist, ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Der zweite, ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und der dritte, ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. Ihr Lieben, ich werde nicht über jeden dieser Aspekte einen langen Vortrag halten. Ich bezweifle, dass ich das könnte, weil mir selber diese Tiefe fehlt, die Paulus hatte. Was ich aber möchte, ist, eine Sehnsucht mit euch zu teilen. Die Sehnsucht, Gott zu erkennen und tiefer und weiter zu gehen als bisher. Also zum Ersten, was ist die Hoffnung? Die Hoffnung, mit der unsere Berufung verbunden ist. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu wissen, dass hier nicht die Rede ist von einer besonderen Berufung, etwas zu tun, wie eine Lebensaufgabe. Das gibt es auch und das hat auch jeder, der Jesus nachfolgt. Aber erst einmal geht es um einen Seinszustand, nicht um eine Aufgabe. Wir sind berufen, Gottes Kinder zu sein. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Das ist unsere allererste Berufung, sein Kind zu sein. Und das heißt, wir sind geliebt. Wir sind vollkommen angenommen. Viele Christen wissen das. Und das hört man auch schon mal. Ich bin geliebt. Oder man sagt es sich gegenseitig zu, Gott liebt dich. Und ich finde das großartig, weil ich glaube, wir könnten das viel öfter tun, weil es wahr ist. Aber nur wenige haben das in der Tiefe begriffen. Und da schließe ich mich ein. Wie oft erwischen wir uns dabei, dass uns mehr interessiert, was andere von uns denken, wie ich dastehe? Warum? Warum sollte mich interessieren, was andere denken? Ganz einfach, weil ich die Annahme von anderen Menschen suche. Das ist völlig normal. Aber es ist nicht das, was Gott für seine Kinder vorgesehen hat. Das von Herzen zu begreifen, dass Gott mich vollkommen, vollkommen angenommen hat, macht uns frei davon. Wir sind berufen, als seine Kinder in seiner Gegenwart zu sein. Seine Gegenwart verändert uns, prägt uns. Er nimmt dich an, genau so, wie du bist. Nicht vielleicht noch ein bisschen fleißiger oder schöner oder ein bisschen klüger. Nein, er empfängt dich mit offenen Armen. Du bist so unendlich wertvoll für ihn. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Da kommen keine Vorwürfe, kein Aufstöhnen, nicht mal Enttäuschung in seinen Augen. Nein, er ist stolz auf dich. Du bist geliebt. Du bist sein Kind. Das ist alles, was zählt. Bei ihm zu sein, dem Vater. Das ist unsere Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Empfange es. Der zweite Aspekt ist, sein Kind zu sein, heißt auch, sein Erbe zu sein. Wir leben in der Sohnschaft, weil Christus in uns lebt. Wir haben ein Erbe empfangen. Wir leben aus seiner Fülle. Und ich sehne mich danach, das zu ergreifen, das zu erleben, aus seiner Fülle zu leben. Und ich rede nicht von materiellem Reichtum. Das Materielle ist nur ein Aspekt. Ich rede von allen Dimensionen unseres Lebens. Wir haben ein Anrecht darauf, das Leben voll auszukosten. Damit meine ich sicher nicht, ich kann machen, was ich will, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, ich lasse mich nicht mehr von Angst klein halten. Ich lasse es nicht zu, dass mich eine Sorge so niederdrückt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, mir die Freiheit raubt, mir den Frieden raubt, der mir eigentlich verheißen ist. Der mir verheißen ist als sein Kind, als sein Erbe. Als die Israeliten, das Volk Israel, damals aus Ägypten geführt wurde und in das heilige Land gebracht wurde, da war es ihre Aufgabe, das Land einzunehmen. Und nichts anderes tun wir im Geist als Christen. Oder sollten wir tun. Der Feind ist so gut darin, uns Zweifel einzureden, mit noch mehr Sorge um die Ecke zu kommen, und er kennt unsere Schwachstellen ganz genau. Er weiß, wo wir scheitern. Und wie oft wird Gott beschuldigt, wenn irgendwas Schlimmes passiert in unserem Leben? Ja, er lässt es zu, dass schlimme Dinge passieren, und ja, er könnte das verhindern. Und warum er das manchmal nicht macht, das können wir nicht beantworten. Aber die Frage, warum gibt es Leid, wenn Gott doch gut ist, will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, das wäre eigentlich noch eine eigene Predigt. Aber nur so viel, warum wird Gott beschuldigt wegen etwas oder angeklagt, wenn eigentlich sein Feind dahinter steckt. Paulus bittet für die Gemeinde darum, dass sie erkennt, welche Fülle zu ihrem Erbe, zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. So wie Gott das heilige Land Israel gegeben hat, hat er uns ein neues Leben gegeben. Und es ist unsere Aufgabe, dieses neue Leben einzunehmen, es zu behalten. Ich sehne mich danach. Ich will mich nicht von Angst leiten lassen. Ich will nicht, dass mich Sorge niederdrückt, mich festhält. Ich will in dem Frieden und in der Freiheit leben, die Gott mir verheißen hat, als seinem Kind, seinem Erbe. Das ist manchmal ein Kampf. Israel musste auch kämpfen, das Land zu behalten. Aber wenn ich den ersten Punkt begriffen habe, ich bin vollkommen geliebt, dann wird mir auch immer bewusster, was mir als sein Kind wirklich verheißen ist. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Auch da, wenn wir uns Israel angucken, wenn das Volk was aus eigener Kraft versucht hat, dann musste es scheitern. Christus lebt in uns. Und mit ihm der Sieg über den Tod. Und das führt mich zum dritten Aspekt. Welch überwältigend große Kraft. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraft, die Christus von den Toten hat aufstehen lassen. Die Kraft, die ihn hat zum Himmel auffahren lassen. Die Kraft, die ihn zu Rechten Gottes eingesetzt hat als König der Könige. Mit dieser Kraft wirkt er an uns und in uns. Gott hat immer wieder gezeigt, bei ihm ist nichts unmöglich. Gar nichts. Ich denke da zum Beispiel an Sarah, Abrahams Frau. Die war in einem Alter, in dem Kinderkriegen eigentlich vom Tisch war. Da wäre nichts mehr gegangen, aber Gott hat es möglich gemacht. Einfach so. Oder das Volk Israel, als es ausgezogen ist, es war eingeklemmt. Hinter ihnen waren die Ägypter, die ihnen nachgejagt sind, vor ihnen das Meer. Und Gott teilt das Meer. Einfach so. Er hat Brot vermehrt und Tausende von Menschen satt gemacht. Er hat Blinde geheilt und Lahme. Und er hat mit Paulus einen überzeugten Christenverfolger für seine eigene Seite gewonnen. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Bei ihm ist nichts unmöglich. Ihm ist auch bei dir nichts unmöglich. Er kann heilen. Er kann Frieden bringen in festgefahrene Situationen. Er kommt sogar mit deinem Sturkopf klar. Und er kann etwas Großartiges aus deiner Geschichte machen. Egal wie schlimm oder verkorkst sie bisher gewesen sein mag, egal wie schlicht oder unspektakulär, ihm ist nichts unmöglich. Wir sollten ihn nicht begrenzen, nur weil unser Verstand das nicht fassen kann. Ich sehne mich danach zu sehen, wie er Leben verändert, wie wir als seine Nachfolger aufstehen und lernen, mit der Fülle an Möglichkeiten zu leben. Ihr Lieben, womit füllen wir unsere Zwischenzeit? Wenn ich unsere Kirche anschaue, dann bricht es mir manchmal das Herz, wie bequem wir geworden sind, wie sehr wir uns darauf eingerichtet haben, dass der Besuch nicht mehr kommt. Aber er kommt. So wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, genauso wird er wiederkommen. Und in der Zwischenzeit dürfen und sollen wir ihn erkennen, uns einnehmen lassen von seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit. Gott hat so viel mehr als das, was wir jetzt im Moment sehen. Er liebt dich. Du bist sein Kind. Als sein Kind hast du ein Erbe, das darauf wartet, dass du es antrittst. Und das können wir nur, weil seine Kraft in uns lebt. Ich lade euch ein, euch danach auszustrecken, ihn um Offenbarung, um Weisheit zu bitten, ihn zu bitten, ihn in neuer Tiefe zu erkennen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir das im nächsten Lied tun. Lasst uns Gott anbeten, uns ausrichten auf ihn, ihn suchen im Gebet und im Lobpreis.